Ich wurde geschlechtsneutral erzogen. Deshalb kann ich weder gut zuhören, noch rückwärts einparken.
Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Wir sind wahnsinnig frisch am Wochenende. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich meinen lieben Kollegen.
Oh mein Gott, Christian Meyer von der Welt. Jetzt muss ich diesen Druck...
Druck auf dem Mikrofon. Druck auf dem Mikrofon.
Kann er jetzt schlecht sagen, Christian Meyer
von der Welt? Hallo.
Nein, ja, warum bist du so heute so elanvoll wegen dieses lustigen Einspielers vom Anfang, den ich jetzt gerade nicht...
Es war eine Überraschung für dich. Weißt du, wer das war oder ist?
Klang nach Axel Prahl, aber ich glaube, er war
es nicht. Ganz falsch. Ja. Es ist Didi Hallervorden.
Oh,
und der hat nämlich jetzt ein Musikalbum mal wieder rausgebracht. Das Album heißt 80 Plus. Und es ist auch sowohl persönlich als auch politisch. Er hat auf diesem Album einen eigenen Song, den er dem Gendern widmet. Und das war das Intro von diesem Song, was wir da gehört haben. Ich hoffe, das ist rechtlich noch okay, so einen Mini-Ausschnitt da zu zeigen. Ansonsten begebe ich mich hier in Teufels Küche. Didi Hallervorden ist kein Freund des Genderns. Hast du das gewusst? Ja, oder?
Es sind ganz viele keine Freunde des Genderns und
er singt, ja, jetzt bitte diese Anführungszeichen mitdenken, in diesem Stück auch, muss ich dann den Zapfhahn bald Zapfhuhn
nennen? Ach, bitte. Also ich finde, es gibt gute Gründe, um zu sagen, gendern, aber richtig oder anders oder gar nicht, kann man alles verargumentieren, aber die Witze über das Gendern, die sind meistens ganz, ganz übel.
Ja, vor allem, wenn sie von Didi kommen. Aber ich fand das ganz lustig die Woche, ich habe das auf Twitter beobachtet, es ging so ein bisschen rum, dieses Hallervorden-Album und seine Gender-Kritik.
Es hat mich null erreicht.
Ja, siehst du mal, hast du die falschen Follower Profile auf Twitter. Mich hat es erreicht, mich hat auch erreicht der Otto Shitstorm. Hast du den mitgekriegt auf Twitter?
Gott, sorry, was war mit Otto? Ist der auch gegens Gendern?
Nee, oder? Otto ist pro Gender. Otto, das sympathische Versandhaus aus dem Norden, hat
ach,
nämlich...
Otto, nicht
ja,
Otto.
Achso, ja, nicht Otto Walkes, Entschuldigung.
Otto ist für unsere Generation Otto Walkes.
Ja, für mich ja auch, aber ich...
Für die Generation unserer Eltern...
Ich betrachte ja alles durch die, Achtung, Markenbrille und deswegen ist für mich Otto natürlich das sympathische Versandhaus aus dem... hohen Norden und die positionieren sich eindeutig pro Gender und haben auf Twitter so sinngemäß geschrieben, als sich einer beklagt hat nach dem Motto, jetzt kommt ja auch mit dem Gender-Mist, ich will nicht mehr bei euch, ich gehe zu Amazon. Und dann hat der Otto-Twitter-Account geschrieben, ja, wir gendern und keiner muss bei uns bestellen. So nach dem Motto, dann geh doch zu Amazon. Und das hat Otto kurzzeitig in den Trending Topics auf Platz 1 gepusht. Und der Komiker oder Comedian, ich weiß jetzt gerade nicht, was der Fachbegriff ist, der aktuelle Friedemann Weise, kennst du den wenigstens?
Nein.
Oh. Der hat dann getwittert, Mixed Signals, das neue Hallervorden-Album bei Otto bestellen. Das fand ich ganz lustig. Und das war jetzt alles nur eine Rampe, weil ich das aufbauen wollte und diesen Tweet erwähnen wollte. Sorry.
Ich sag aber trotzdem noch was dazu.
Ja.
Also mich verwundert bei Didi Hallervorden und anderen.
Will hier gar nicht mehr Didi genannt werden, das weißt du, ne?
Dieter?
Dieter, ja, weil Didi war früher. Ein Lied auf dem neuen Album jetzt heißt übrigens auch sagen, Palim, Palim Palim.
Ach, ja, eine Flasche Pommes.
Eine Flasche Pommes frites, ja.
Nein, also das. Ihr Einzelpersonen, ja, pro oder contra gendern sind, ist natürlich normal, ja, aber das Unternehmen nach außen pro gendern ist es mittlerweile total normal. Zeig mir das Unternehmen, vielleicht gibt es auch eins, das sich öffentlich gegen gendern ausspricht, weiß ich nicht, gebe ich eine Flasche aus, Rotwein oder so.
Axel Springer?
Glaube ich nicht. Wahrscheinlich gibt es weder pro noch contra, aber ich kann dir sagen, dass es auch bei uns MitarbeiterInnen gibt, die das Gendern sicherlich richtig und gut finden. Ja, und ich habe das jetzt absichtlich gegendert.
Den hast du aber sehr, sehr gut gemacht, den Klotthiss-Schlag eben.
Ja, habe ich gut gemacht, ich habe geübt. Das ist einfach, weil es gibt, glaube ich, keine Mehrheit in der Bevölkerung, dass zum Beispiel jetzt in der Tagesschau oder im Heute-Journal gegendert wird, weil die Mehrheit das so im Sprachgebrauch nicht hat. Aber in Unternehmen, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Ich glaube, das empfinden viele Mitarbeiterinnen vor allem als Wertschätzung, dass man das eben mitspricht. Und da es eben immer Mitarbeiterinnen gibt, die das befürworten, glaube ich, positionieren sich da viele Unternehmen auch um. Ja, das regt jetzt bestimmt wieder ganz viele Leute auf. Wie kann man nur? Und was soll das? Und das ist doch überflüssig. Aber wie gesagt, das ist der Trend und dem hat sich Otto halt angeschlossen. Ja, und dann natürlich verkauft man das dann als Überzeugung. Und es ist aber, glaube ich, in erster Linie wird es oft wahrscheinlich auch aus Überzeugung gemacht, aber es ist natürlich auch eine strategische Maßnahme, weil man damit meint, besonders sympathisch und
modern
rüberzukommen. Ist erstmal auch nichts dagegen zu sagen, dass dieser Sound, dieser Ton, das Gendern an sich trotzdem sprachlich schwierig und irgendwie störend ist. Das ist halt der Nebeneffekt von dem Ganzen. Ne?
Ja, und kritische Stimmen sind ja auch noch erlaubt und erwünscht in diesem unserem Lande. Deswegen auch Dieter Hallervorden mit seinem neuen Album. Seit heute, Freitag, 5. November, draußen auf dem Markt. Wer reinhören will.
Ist das jetzt bezahlt?
Nein, verdammt. Nein. Unbezahlte Werbung, okay. Ja,
für die Dieter Hallervorden. So, eine andere Stimme, die wir länger nicht gehört haben, also ich länger nicht vernommen habe.
Sensationeller Übergang.
Ja, ist Christian Drosten, der bekannte Star-Virologe.
Ja, ich dachte, du kommst jetzt schon mit unserem Gast.
Drosten war bei der Verleihung des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises.
Ja. Ja, hat er den bekommen?
Nee, ich glaube, er hat eine Laudatio gehalten.
Kurzes Schweigen, wir wissen es beide nicht so genau. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch nur gelesen, Drostens Medienkritik beim Hans-Joachim-Friedrichs-Preis. Sag nochmal also weiter.
Er hat ja schon einige Preise gewonnen. Und er hat gesagt, bei der Verleihung dieses Preises, wir werden noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig. So, das trifft sich gut, denn am kommenden Montag, also wir nehmen am Freitag auf, gibt es am 8. November gibt es eine Konferenz der Rudolf-Augstein-Stiftung. Ja, also der Spiegelgründer Rudolf Augstein.
Ganz kurz, darf ich noch unterbrechen? Drosten hielt die Laudatio auf den Filmregisseur Karl Giersthofer, dessen Doku-Serie Charité Intensiv, Station 43 des RBB mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet wurde. So, haben wir das auch noch.
Also Laudatio habe ich.
Genau, hast du richtig im Kopf gehabt.
Richtig im Kopf gehabt. So, also Drostens Wortmeldung ist ja ein bisschen stiller um ihn geworden. Ich glaube, er hat sich einfach zurückgezogen, weil er genervt war von den ganzen Auseinandersetzungen.
Er will halt wieder mehr forschen und weniger labern.
Ich kann es verstehen. Das ist ja sein Job und nicht twittern. Die Augstein-Stiftung veranstaltet jetzt am 8. November eine Konferenz und die hat sie Follow the Science genannt und das nicht ganz zufällig, denn das ist sozusagen der Aufruf in Corona-Zeiten der Wissenschaft vor allem zu folgen, was die Wissenschaft sagt, also was zum Beispiel Wissenschaftler wie Christian Drosten sagen, das sollten wir befolgen. Der Untertitel oder der Nachsatz dieser Konferenz lautet: Aber wohin? Also follow the science, aber wohin? So, welche Schlüsse ziehen Medien, Wissenschaft und Politik aus der Corona-Krise? Kann man sich auch, glaube ich, per Stream anschauen, die Veranstaltung. Ja, wir verlinken das alles.
In den Shownotes, falls jemand die anguckt, es ist da verlinkt.
mit dabei sind also die Erben von Augstein, die auch der Stiftung vorstehen, Franziska Augstein und Jakob Augstein. Und mit Jakob Augstein habe ich mich unterhalten zu diesem Thema, warum sie diese Konferenz machen. Die Augstein Stiftung ist eigentlich, die fördert Medienprojekte in erster Linie, macht auch mal eine Konferenz. In dem Fall werden auch auf der Konferenz beispielsweise zwei Studien präsentiert über Medien und Corona, und das ist recht prominent besetzt. Kann man sich mal anschauen, wer da mitmacht, und dann vielleicht einklinken. Und zu dieser ganzen Frage Corona und Medien, einige erinnern sich vielleicht, Augstein hatte sich da am Anfang recht wissenschaftskritisch geäußert, beziehungsweise so gesagt, dass man eben der Science nicht alleine folgen sollte. Über alle diese Themen habe ich mich mit ihm am Donnerstag unterhalten.
Und dieses Gespräch hören wir jetzt, bitte sehr.
Ja, hallo Jakob, schön, dass du Zeit hast, hier mit uns über eure Konferenz zu sprechen. Follow the Science von der Augstein Stiftung am Montag, dem 8. November in Berlin. Und ich habe gelesen, zum Einstieg habt ihr da selber den Satz von Rudolf Augstein nochmal genommen: sagen, was ist, und dann gleich erklärt, das ist ja in Corona-Zeiten schwieriger geworden, weil es so viele Leerstellen bei diesem neuartigen Virus gegeben hat, seit Beginn des vergangenen Jahres. Also sagen, was ist das in Corona-Zeiten, wenn man über Corona schreibt und die Auswirkungen von Corona eigentlich noch möglich?
Ja, hallo Christian, schön, dass wir reden können. Gut, sagen, was ist sozusagen, das ist so wie bei McDonald's, ich liebe es, das ist so das Branding der Stiftung. Ich glaube, bei allem, was wir machen, muss immer sagen, was ist, sozusagen vorangestellt werden. Bei Corona ist es natürlich besonders interessant, weil eigentlich ja die Wissenschaftler den Job hatten oder haben, uns zu sagen, was ist, nicht? Und die Medien sollten das dann sozusagen diskutieren oder verbreiten und auch erklären und zugänglich machen. Und dann sollte sich die Öffentlichkeit irgendwie so eine Meinung bilden. Und dann soll die Politik entscheiden. Und dann sind wir in der deliberativen Demokratie alle glücklich miteinander. Das ist so der Idealfall. Und wenn ich das jetzt so erzähle, merkt man schon, ich glaube nicht, dass das so funktioniert hat. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass irgendeiner glaubt, dass das so funktioniert hat. Und vielleicht sind wir jetzt in einem ganz guten Zeitpunkt, schon mal so eine erste Rückschau zu halten. Wie hat denn dieses Dreieck Wissenschaft, Öffentlichkeit, Politik zusammengearbeitet? Und zwar jetzt gar nicht nur aus historischem Interesse, sondern ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, dass für die nächste Großkrise, die ja schon kommt oder längst begonnen hat, nämlich die Klimakrise, die noch viel, viel schlimmer sein wird als die Corona-Krise, dass man für diese Krise lernen kann, vielleicht aus den Erfahrungen dieser Pandemie.
Wo hat man denn beispielsweise lernen können? Ich meine, die Konferenz heißt Follow the Science, Folge der Wissenschaft, und das ist ja sicherlich nicht nur als Aufforderung gedacht.
Follow the Science oder Unite Behind the Science sind die Marschsprüche der Fridays for Future-Bewegung. Es gibt ja einen ganz merkwürdigen Naturwissenschaftspositivismus, wie wir den eigentlich seit den, also ich, da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich aus Büchern kenne ich das nur aus den 50er Jahren, nicht, dass Leute so fast naiv oder gläubig oder hoffnungsvoll oder sehnsüchtig, je nachdem, wie man das benennen will, auf die Naturwissenschaften geguckt haben, gesagt haben, helft uns, löst die Probleme für uns, wir glauben euch, wir folgen euch, geht ihr voran, ihr wisst, wo es lang geht. Und bei all dem ist ja immer, steht hinter einem Bindestrich, denn den Politikern glauben wir nicht mehr so. Und den Politikern wollen wir nicht mehr so folgen. Die Politiker haben uns in die falsche Richtung geführt. Übernehmt ihr jetzt diese Aufgabe, die Politiker nicht erfüllt haben. Also ein Naturwissenschaftspositivismus, wie man ihn lange nicht mehr kannte, hat sich Bahn gebrochen, schon in dieser Klimabewegung. Und bei Corona war es halt ganz extrem. Also man hatte schon manchmal den Eindruck, vielen Leuten wäre es lieber gewesen, die Virologen und Epidemiologen hätten die Regierungsgeschäfte gleich selber übernommen. Und
weil man so wenig wusste über das Virus natürlich. Und der Journalismus und die Medien, die ja eine wahnsinnige Vermittlungsleistung da oder Aufgabe auch übernehmen mussten in der Pandemie, haben wir ja dann auch nicht gewusst. Die Politiker können wir nicht fragen. Die können wir fragen, was macht ihr denn jetzt? Klar, aber wie kommt das und welche Gefahr stellt das dar? Das kann ja eigentlich nur die Wissenschaft beantworten.
Ja, Wissenschaft liefert Daten, aber was die Daten für eine Bedeutung haben in der Gesellschaft und wie man die Daten bewertet, also nach welchen Werten man mit den Daten umgeht, dazu können jedenfalls die Naturwissenschaftler ehrlich gesagt gar nichts sagen, weil das nicht ihr Job ist und auch nicht ihre Expertise. Übrigens behaupten die das von sich selber auch gar nicht, jedenfalls die Klugen nehmen das für sich selber gar nicht in Anspruch. Dafür müsste man dann schon die Gesellschaftswissenschaftler fragen und schon die saßen bei Markus Lanz deutlich weniger. Also es gab eine Schieflage, glaube ich, die, und dann greife ich jetzt ein bisschen vor den Gesprächen, die wir auf dieser Konferenz führen, denn das ist jetzt sozusagen meine Anfangshaltung, aber da sind sicher Leute, die sehen das anders. Das führte zu einer Schieflage, die eigentlich der Wissenschaft nicht gut tut, denn es ist nicht deren Aufgabe, uns zu sagen, wie wir leben sollen, finde ich. Und es ist auch eine Schieflage, die auch der Demokratie nicht gut tut, denn das große Problem mit wissenschaftlicher Expertise, wenn sie in die Demokratie eingeführt wird, ist ja ihre scheinbare Alternativlosigkeit. Das ist ja das, ich meine, Merkels Mantra, ja, das ist alternativlos. Wenn das dann von Christian Drosten kommt, eine Aussage, was passieren soll, dann wird es natürlich viel, viel schwieriger mit dem demokratischen Widerspruch. Mhm. Dass aber auch Wissenschaft im Wandel sich befindet und keine Wahrheit liefert, sondern immer nur Erkenntnisse, die dann falsifiziert oder verifiziert werden müssen, das fällt dann ein bisschen runter. Nochmal, das ist kein Vorwurf an die Wissenschaft, das ist eine Aufmerksamkeitmachung, wie schwierig es für Öffentlichkeit ist, für Medien ist, mit Wissenschaft umzugehen bei so einem hochdrehenden Thema wie so einer Pandemie.
Ja, bei vielen Themen gibt es ja auch in der Wissenschaft nicht den einen Konsens. Die Frage ist dann halt nur, wenn es die Wissenschaft gibt und die unterschiedliche Positionen hat, dann kommt ja den Medien dann die Aufgabe zu, das zu sortieren, miteinander ins Verhältnis zu stellen, vielleicht auch zu kommentieren, sowas, ja. Aber dann muss man ja sagen, dann ist das ja Aufgabe der Medien eigentlich, diese Wissenschaft, die Aussagen der Wissenschaft einzuordnen, richtig?
Ja, das. Wir haben ja jetzt sozusagen für diese Tagung am Montag einen Kommunikationswissenschaftler der LMU in München und ein Politikwissenschaftler der FU Berlin gebeten, Studien anzustellen über die Qualität der Berichterstattung in der Corona-Pandemie einerseits und andererseits aber auch ausgewählte Talkshows zu untersuchen, wie dort Corona repräsentiert wurde. Ich will jetzt diesen Ergebnissen jetzt hier gar nicht vorgreifen, aber natürlich müssen die Journalisten, übrigens gilt das auch wie bei der letzten Großkrise, die wir hatten, die Migrationskrise, glaube ich schon, nicht alle natürlich, aber es gibt nie die Medien, genauso wenig wie es die Wissenschaft gibt, aber ich glaube schon, viele Journalisten sollten sich kritisch zumindest in der Nachbetrachtung mal damit befassen, wie, wie neutral sie ihre Rolle wahrgenommen haben in diesem Diskussions- und Berichterstattungsprozess oder wie sehr sie selber schon zu Aktivisten wurden bei der Durchsetzung von bestimmten pandemiepolitischen Maßnahmen.
Du hast ja selber so relativ zu Beginn der Pandemie und auch ein bisschen ins vergangene Jahr hinein öfter gesagt, die Medien haben Seite an Seite auch mit der Regierung, die ja selber wiederum auf die Wissenschaft stark gehört hat, im Kampf gegen Corona gestanden. Hat da, wenn ich das dann richtig verstehe, was du sagst, die Funktion der Medien, die sie ja in der Demokratie haben, ein Stück weit versagt?
Also Klaus Kleber, der nun unverdächtig ist jeder Radikalität, hat mal in einer Konferenz gesagt, die Medien haben sich zu sehr zum Pressesprecher der Regierungspolitik gemacht und das sei eigentlich nicht ihre Aufgabe. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Wie gesagt, das gilt nicht, auch da gilt natürlich immer der schöne Satz, ja, nicht alles, was Sie nicht gesehen haben, haben wir nicht gesendet. Also man muss natürlich gucken, man fand zu jedem Zeitpunkt jeden denkbaren Standpunkt in den Medien irgendwo repräsentiert. Erstens. Zweitens gilt aber trotzdem, dass es natürlich so eine Art Main Thrust der Berichterstattung gab, also so eine große Richtung sozusagen, in die das ging. Und die fand ich schon verblüffend einhellig dafür, dass für viele coronapolitischen Maßnahmen, ehrlich gesagt, die Faktenlage relativ dürftig war, was man also ja auch also von wegen evidenzbasiert war, vieles nicht, was man uns zugemutet hat. Und entsprechend kassieren ja die Gerichte jetzt auch im Nachhinein viele dieser Maßnahmen ein. Und ja, da muss ich mir sagen, ich hätte mir oft noch mehr unabhängige Medienstimmen gewünscht, die gesagt hätten, die Politik daran erinnert hätten, dass Freiheit nichts ist, wofür sich die Gesellschaft rechtfertigen muss, sondern dass es umgekehrt ist, dass sich derjenige rechtfertigen muss, der die Freiheit einschränkt.
Ja. Wenn man jetzt den Umfragen Glauben schenken darf, die ja über die gesamte Pandemie hinweg erhoben wurden, wie die Bevölkerung das so einschätzt, die Maßnahmen der Regierung, die Corona-Maßnahmen, dann war ja, es gab es und gibt es ja eine weitgehende Zustimmung. Das hat sich im Verlauf dieses Jahres etwas geändert. Die kritischen Stimmen sind etwas lauter geworden, aber im Großen und Ganzen war die Zustimmung eigentlich immer groß. Dann könnte man doch als Medienmacher auf die Idee kommen, zu sagen, naja, wenn die Bevölkerung das auch so sieht, dann was sollen wir denn da jetzt dann noch dagegen halten? Ja, müssen wir quasi die Medien die Freiheit verteidigen, obwohl die Bevölkerung sagt, im Großen und Ganzen finden wir so in Ordnung eigentlich, wie das hier gemacht wird.
Na gut, es ist ja nicht die Aufgabe von Journalisten, jetzt dem Volk aufs Maul zu schauen und zu gucken, weil, wie gesagt, ich glaube, den Chinesen geht es mit ihrer Regierung auch ganz gut und trotzdem würden wir jetzt sagen, das ist nicht etwas, was wir nachmachen wollen. Also was die Leute jeweils finden, ist nicht der Maßstab dessen, was unbedingt richtig oder falsch ist. Außerdem ist es, glaube ich, auch eine Frage, was Leute sagen, wenn man sie befragt. Und da muss man aber auch gucken, wie verhalten sie sich denn? Weil im ersten Lockdown im März 2020, und daran sieht man schon, wir können jetzt wirklich schon ein bisschen wie so Zeithistoriker zurückgucken und diese Pandemie in Phasen einteilen. Im ersten Lockdown waren die Leute alle sehr zu Hause und haben ihre Kontakte unheimlich reduziert, weil sie echt Bammel hatten und nicht wussten, wie es lang geht. Aber in dem zweieinhalbsten Lockdown, der dann im Dezember kam, mit dieser Verschärfung, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran, da funktionierte das schon viel, viel schlechter. Da haben die Leute vielleicht trotzdem gesagt, sie finden Merkels Politik super, aber ehrlich gesagt haben sie sich nicht mehr dran gehalten, weil sie angefangen haben, ihre eigene Risikoabschätzung zu machen, ihr eigenes Risikomanagement zu betreiben. Und dann haben die sozial erwünscht geantwortet bei der Umfrage, aber nachher trotzdem ihre Kumpels auf ein Bierchen getroffen.
Sozial erwünscht ist da wahrscheinlich das Stichwort. Und demnach haben sich auch eine Reihe von Medien, sage ich jetzt mal, zumindest so verhalten, dass sie sagen, das ist sozial erwünscht und machen wir das auch so und da liegen wir auf einer Linie mit der Regierung. Wobei die Kritik an der Regierung und an Politikern, du hast es eben selber auch gesagt, ja, relativ hoch ist auch immer. Der Wissenschaft glaubt man schon mehr, aber dann gab es auch diejenigen, die sagen, die Maßnahmen waren nicht stark genug, nicht schwer genug, nicht hart genug. Und diejenigen, die sagen, diese Maßnahmen sind viel zu hart. Ne? Aber diejenigen haben, glaube ich, überwogen, die gesagt haben, nee, Sicherheit geht uns vor Freiheit, auch innerhalb des Medienspektrums. Ne?
Es ist ja interessant, dass es tatsächlich ein Bias, also eine Neigung gab zu dieser Haltung, better safe than sorry. Und dass zum Beispiel das australische Vorbild oder das neuseeländische Vorbild sehr, sehr bei vielen Zeitungen, bei vielen Online-Medien sehr nach vorne gestellt wurde, wo man jetzt im Nachhinein sagen muss, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, also die Idee, Grenzen komplett dicht, niemand mehr rein und rauslassen, nicht mal Landsleute durften ja in Australien einreisen, 20 Monate lang. und auf diese Weise eben Zero-Covid, ja, also Covid sozusagen auszumerzen, nicht zu lernen, mit der Krankheit zu leben, nicht? Das war ja die große Debatte des vergangenen Jahres. Müssen wir lernen, mit dieser Krankheit zu leben? Wird sie ein Teil unserer Gegenwart sein oder müssen wir versuchen, sie auszulöschen? Weil da kam immer das Bild mit dem Milchtopf. Ja, man kann Milch nicht langsam am Köcheln halten, sondern entweder läuft sie über oder nicht. Dazwischen gibt es nichts. Und das fand ich schon interessant, dass viele Journalisten da einer so radikalen Haltung zugeneigt haben, die ja eben auch radikale Lebensveränderungskonsequenzen gehabt hätte für Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben, muss ich sagen. Ich bin auch sehr froh,
dass wir das nicht gemacht haben, meinst du?
Die Deutschen, die deutsche Gesellschaft hat sich ja anders verhalten und hat ja etwas gemacht, was man wiederum ihr auch vorgeworfen hat. Sie hat sich so ein bisschen so durchgewurstelt, nicht? So, da war immer die Kanzlerin, die hat gesagt, ganz streng, wir müssen alles dicht machen. Und dann waren da aber immer 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die gesagt haben, na ja, aber bei uns sieht das so aus und warte mal ganz kurz, ich habe auch noch was dazu zu sagen. Und dann hieß es immer bei vielen Medien, das ist sozusagen die Dysfunktionalität des Föderalismus, das dauert alles viel zu lange, ist ja irre, kompliziert bei uns und so. In Wahrheit ist die Trägheit dieses Systems, fand ich im Nachhinein, ganz menschlich, weil sie uns auch davor geschützt hat, vor überschießendem Irrsinn, wie ihn zum Beispiel die Australier erdulden mussten, wo, glaube ich, die Leute in Melbourne irgendwie 250 Tage lang Precious House nicht verlassen durften.
Und wenn es Medien gab und gibt, die da eine gewisse Radikalität sozusagen in die Antifreiheit entwickelt haben, hast du eine Vermutung, woran das gelegen haben mag?
Das finde ich eine echt interessante Frage. Vielleicht können wir die versuchen, auf dieser Konferenz zu besprechen. Offen gestanden weiß ich das nicht, denn es hat mit links, rechts nicht so viel zu tun. Ich glaube, das ist ein Raster, was da nicht so gut funktioniert. Obwohl man sagen muss, perverserweise, die ganz Rechten sind die so tun, als würden sie für die Freiheit sprechen. Ja, auch eine bittere Konsequenz übrigens der Corona-Pandemie, dass die AfD sich das Freiheitswort geschnappt hat. Die einzige Partei, die wirklich, finde ich, das relativ überzeugend da gekontert hat, war die FDP, die sozusagen ohne ins Querdenkertum zu verfallen, trotzdem sozusagen diesen Bürgerrechtsgedanken nach vorne getragen hat. Und das war ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber warum die Medien, nicht die, das gibt es immer nicht, warum viele Journalistinnen und Journalisten da so bereitwillig das mitgemacht, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht erklären. Das ist für mich das ganz große Rätsel des vergangenen Jahres.
Ja, vielleicht, wie gesagt, gibt es jemanden auf der Konferenz, der dazu Stellung oder eine Einschätzung hat. Aber genauso gab es ja jetzt auch nach der Wahl die Stimmen, die allerdings, die gab es in Medien, aber auch vor allem in sozialen Medien, die gesagt haben, die Jungwähler haben grün gewählt, aber die haben eben auch viel FDP gewählt. Wie verrückt kann man sein, aber eine Begründung dafür war, dass eben die FDP relativ überzeugend diesen Freiheitsaspekt betont hat, anders als andere Parteien. Das war so ein Begründungsversuch für den Erfolg bei Jungwählern der FDP. Ne?
Das glaube ich auch. Das macht ja auch Sinn, denn die jungen Leute sind ja die wirklich sehr große Opfer gebracht haben. Und damit meine ich jetzt die noch nicht wählen durften, die Kinder in den Schulen, wo die Auswirkungen zum Teil ja wirklich verheerend und katastrophal waren für so Schülerinnen-Biografien, aber eben auch Jugendliche oder eben junge Erwachsene, die einfach in einer Phase ihres Lebens sowas von beschnitten und beschränkt wurden, wo man das wirklich nicht möchte und auch in einer Phase des Lebens, die dann auch nicht wieder zurückkommt, weil man ist halt nur einmal 18. Insofern wundert mich das nicht, dass dann so eine Partei wie die FDP davon auch profitiert hat bei den Wahlen. Finde ich übrigens auch fair.
Wir haben jetzt in den vergangenen ein, zwei Wochen mehrere Personen gehabt, Prominente, wenn man so will, die gesagt haben, sie haben sich nicht geimpft, ja, haben sich nicht impfen lassen. Wagenknecht, Kimmich, Richard David Precht, der Philosoph, hat gesagt, die Kinder, jüngere Kinder würde er nicht impfen lassen. Und alle drei haben ziemlich von einigen Medien zumindest draufbekommen, auch in sozialen Medien. Gab es Proteste, Hass, was auch immer, ja, wie dumm, auch hier immer sozusagen, die sind dumm, die sind Querdenker. Was sagt uns das über unsere Diskussionskultur? Müssen wir diese Leute, egal auch welche Haltung man selber dazu hat, zum Impfthema, besser verteidigen, auch in Medien?
Also ich bin immer bereit, jeden Menschen zu verteidigen, der irgendwas sagt und danach dann mit Hass und Häme überzogen wird. Das ist das Erste dazu, ja, weil ich finde sozusagen, jeder muss sagen können, was er will, ohne dann niederkartätscht zu werden. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das, was die da gesagt haben, auch echt ganz schön krasser Quatsch ist, weil ohne die Impfung kriegen wir halt diese Pandemie nicht weg und unser normales Leben nicht zurück. Und wenn so sogenannte Vorbildfiguren, wie ja auch so unterschiedliche Figuren, ja, Wagenknecht, dann der Fußballer und dann der Philosoph, das sind ja ganz verschiedene Figuren, wenn die sozusagen da rausgehen und im Prinzip den Leuten sagen, lasst euch mal lieber nicht impfen, weil ihr wisst nicht, ob ihr dann nicht irgendwie so eine grüne Nase bekommt, dann finde ich das schon schwer verantwortungslos, muss ich sagen. Man, sie sollen sie trotzdem machen, ja, freies Land und so, aber ich finde es auch echt Unsinn, weil natürlich sollen wir alle uns impfen lassen, bitte.
Du selbst hast dich in der impfen lassen, wollte ich jetzt gar nicht fragen, aber du selbst hast dich in der öffentlichen Debatte ein bisschen zurückgezogen, glaube ich, sagen zu können. Also am Anfang gab es diese Medienkritik von dir und da dann Augstein und Blume ist eingestellt worden, diese Sendung. Ihr habt quasi wie viele Jahre gemacht?
Oh Gott, ich weiß nicht, 10, 8,
9. 10 Jahre, ne? Das war dann an ein Ende gekommen. Du bist auch aus Twitter ausgestiegen, ja. Mhm. War das so ein bisschen Selbstschutz zu sagen, ich habe mich in dieser Debatte positioniert am Anfang, aber jetzt reicht mir das?
Ja, das ist jetzt eine persönliche Frage, die kann ich gerne beantworten. Das sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber also ich glaube, dass ich das sowieso irgendwann gemacht hätte. Corona hat das nur beschleunigt. Ich fand schon, dass die öffentliche Diskussion, so wie sie auf Twitter geführt wurde, dysfunktional war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Twitter ist wirklich ein Höllenloch, meiner Meinung nach, und bringt das Schlechteste in den Menschen heraus. Ich glaube, das ist als Diskursmedium komplett ungeeignet, sondern es verzerrt die Diskurse und macht sie wirklich, gefährdet sie. Vor allen Dingen deshalb, ich finde Twitter viel schlimmer als Facebook. Darüber wurde ja viel jetzt geredet, nicht? Immerzu ist Herr Zuckerberg im Zentrum der Kritik mit Facebook. Ich finde Twitter für unsere Gesellschaft viel, viel problematischer, weil Twitter inzwischen das Pressemeldungsmedium von allen möglichen Leuten und Politikern und Verbänden und wem auch immer ist, die sozusagen ein Statement raushauen und darauf wird dann auch reagiert in den sogenannten normalen, seriösen Mainstream-Medien. Die nutzen Twitter inzwischen ja auch sehr, sehr wesentlich als Quelle und dadurch schwappt sozusagen die Mechanik des Irrsinns auch in die seriösen Medien. Das halte ich für ein großes Problem, aber ich kann das nicht beheben, ich kann dann nur aufhören mitzumachen und das habe ich getan. Mhm.
Und wenn die Debatte nicht auf Twitter geführt werden kann, aber die Medien sie ja zwingend führen müssen, ne? Gibt es dann sagen so Art Regeln, neue Regeln, die wir alle beachten müssen, um so eine Debatte ja halbwegs konstruktiv zu führen, dass der Journalismus da etwas beiträgt und sich nicht auf die eine oder die andere Seite schlägt, sondern einfach sagt, sagen oder schreiben, was ist, berichten, was ist und bildet euch eure eigene Meinung. Was könnten da Ansätze sein, deiner Meinung nach, um das wieder in Bahnen zu lenken, die uns ein bisschen mehr bringen, als nur irgendwie aufgestauten Ärger oder auf Resignation meinetwegen auch?
Ich bin da gar nicht so pessimistisch, denn ich finde, viele Zeitungen haben ihren Job ja sehr, sehr gut gemacht und andere haben ihn halt nicht so gut gemacht. Das ist eben so. Offenbar gibt es die Tendenzen zum sogenannten Groupthink, ja, also so gruppendynamische Prozesse. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer Konferenz, ich sitze in einem Raum, da sind 15 Leute einer Meinung, dann überlege ich mir das halt zweimal, ob ich der anderen Meinung bin oder nicht auch sozusagen einschwenke. Diese Prozesse gibt es sowieso immer, auch in allen Zeitungen schon sowieso. Und durch Twitter wird das natürlich verstärkt. Das ist halt das Problem. Und dadurch kriegen dann, wenn wir Twitter reinholen in die normalen Medien, einen Rückkopplungseffekt sozusagen von so einer riesigen Groupthink-Maschine. Und dagegen anzugehen, ist sehr, sehr schwierig. Meiner Meinung nach fast unmöglich. Also wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich den Journalisten verbieten, Twitter zu zitieren. Ist offensichtlich eine unsinnige Forderung. Aber ich glaube, dagegen kommt man kaum an. Es sei denn, dass man sich so eine sehr digital skeptische, fast so ein bisschen altmodisch, konservativ, korthosenhafte Haltung zulegt, so zum Netz und zu diesen sozialen Medien und so. Das kann man machen, finde ich vielleicht jetzt auch altersgerecht für mich, auch ganz angenehm. Ich stelle mir das aber schwierig vor für Medien, die sich an jüngere Leute wenden. Auch da muss ich sagen, ehrlich gesagt, habe ich keine Patentantwort. Aber ich finde es allein schon wichtig, überhaupt drüber zu sprechen.
Super. Ja, wir haben ein bisschen gesprochen. Ich danke dir ganz herzlich und viel Erfolg für eure Konferenz am Montag.
Alles klar. Tschüss. Vielen Dank, Christian. Bis bald. Ciao.
So, das war Christian im Gespräch mit Jakob Augstein und jetzt, ich muss es sagen, es tut mir leid, können wir offiziell festhalten, Jakob Augstein hat einen Vogel.
Ja. Und ich habe dir, ich habe...
Es war der Vogel im Hintergrund, ne? Ja, Leute da draußen, Vogel den Vogel, den man im Hintergrund gehört hat.
Und ich habe dir gesagt, hast du den Vogel gehört? Und er sagt, ja, hat einen Vogel. Da habe ich gesagt, sag das doch nicht, das ist so ein Witz wie Vorsicht, heiß und fettig. Oder
ja, zu platt. Du fandest das zu platt, aber ich mag so platte.
Ich finde es einfach.
Ich mag das. Ich, ja. Ich finde,
es hat so ein bisschen im Hintergrund Achtung, Jugendwort des Jahres, cringe, ja.
Ist das das Jugendwort?
Ne? Nee. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Ah, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben. Also cringe, Fremdschämen. Ne? Mhm. Das ist das, was die sogenannten jungen Leute über ältere Leute sagen, die so sich komisch benehmen. Das ist cringe. Mhm. Und cringe kann auch sein, wenn ein älterer Herr, neulich hat uns jemand in einem Leserbrief ältere Herren genannt, wir sind 50, hallo.
Hallo. Bestes ja. Alter. Gut, wir das hatten jetzt schon die Hallerforten am Anfang. 80 plus.
35, ja. Ja. Genau. So, aber wie auch immer, ich fand es zu platt. Aber wie auch, erscheint da Tiere im Haus zu haben. So.
Und das kann man ja nur unterstützen.
Hat man den Regen gehört?
Den habe ich nicht gehört. Du warst eh immer knapp am Rande der Übersteuerung, so rein tonmäßig. Ich hoffe, unser gutes Ophonic-Programm hat das für die Hörer da draußen ausgebügelt.
Okay, also diese Studie, wir verlinken die dann, wenn die veröffentlicht ist, ist auch sehr lesenswert. Ich verlinke es auch nochmal, sobald die da ist. Und mit den Ergebnissen kann man sich ja vielleicht nochmal an anderer Stelle befassen. Ein Ergebnis war übrigens in der Tat, aber das ist so, das bestätigt so eine gefühlte Wahrheit, dass Drosten wurde insgesamt von allen Virologen und Epidemiologen, die so im Medienuniversum zitiert wurden, wurde häufiger zitiert, demnach als alle anderen zusammen.
Huch, ja. Gott.
Aber nach der ersten Welle ging es halt mit den Zitaten in den Medien rapide nach unten. Und er ist jetzt maximal abgelöst worden. Durch wen?
Lass mich nachdenken. Ich glaube nicht Hendrik Streeck.
Nee, nicht, also kein aktiver Wissenschaftler.
Ach so, ja, Karl Lauterbach natürlich.
Ja, klar. Ja, ja, und ja, das, klar. Diese Kurven, die man dann so sehen kann, wie die gelbe Kurve in dem Fall von Karl Lauterbach in der, so hochschnellt, ja, und Osten da unten ist, schon bemerkenswert.
Okay. Unser nächstes Thema, wir begeben uns in den harten, knallharten Medien-Business-Bereich. Die Freunde von RTL haben sich was Neues überlegt. Die haben ja diesen Streaming-Dienst gehabt, muss man heute am Freitag schon sagen, TV Now. Der wurde umbenannt in, Achtung, RTL Plus. Der alte Markenname RTL Plus feiert Wiederauferstehung. Also TV Now heißt jetzt RTL Plus, bleibt aber ein Streaming-Dienst. Die investieren da sehr viele Millionen Euros in neue Produktionen, unter anderem Neuverfilmung von Sissi, Podcast-Verfilmung, Faking Hitler, da geht es um die Hitler-Tagebücher, auch als Serie kommt es und viele, viele andere Serien und Filme mehr. Und das ist aber nicht alles. Die Freunde vom RTL haben sich überlegt, wir müssen da noch irgendwie was draufpacken. Das reicht nicht, um Netflix und Co. Paroli zu bieten. Aber wir haben ja noch andere tolle Sachen bei uns im Haus. Deswegen hat man dieses Streaming-Angebot RTL Plus um weitere Medieninhalte ergänzt. Und wenn man das abonniert, bekommt man jetzt also nicht nur auf so Videostreaming-Zugriff, sondern auch zum Beispiel auf Hörbücher, auf exklusive Podcasts, auf Inhalte von Premium-Zeitschriften aus dem Hause Gruner und Jahr. Ja, das wird nicht so ganz klar gesagt. Also das Haus hat ja zum Beispiel den Stern, Geo und Brigitte.
Gibt es überhaupt Zeitschriften bei Gruner und Jahr, die nicht Premium sind?
Ah, das weiß ich nicht. Ja, natürlich ist das alles extrem hochwertig gemacht. Aber ja, würde man jetzt die Guidos Deko Queen als Premium-Zeitschrift bezeichnen, wahrscheinlich schon, ja, vielleicht sind da auch Inhalte von dabei. Also ich vermute mal, oder wir vermuten mal, wir haben uns ja im Vorgespräch ganz kurz drüber unterhalten, dass vor allem Stern-Geo und Brigitte so gemeint sein könnten. Und dann packen sie auch noch...
Aber warum schreiben sie es eigentlich nicht?
Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil noch... Meine Vermutung ist, es ist noch nicht so ganz klar, was sie da nun wirklich reinpacken und was nicht. Es hat ja alles auch mal so ein bisschen den Charakter auch einer Absichtserklärung im Moment noch.
Naja, man muss wahrscheinlich auch überhaupt klären, welche Zeitschrift ein Argument wäre, zusätzlich dieses neue Abo zu abonnieren, ja, und welche Zeitschrift stark genug ist allein, wo man dann gar nicht dieses Argument, dann hast du noch Filme und so weiter.
Ja, aber es ist auch die Frage, kommen dann alle digitalen Inhalte, zum Beispiel vom Stern, in dieses RTL Plus Abo rein oder nur ausgewählte digitale
Inhalte? Nee, dann kriegst du quasi die E-Ausgabe, die elektronische Ausgabe, so habe ich es verstanden.
Ach so, okay. Ja gut, das wäre dann natürlich relativ preiswert unter Umständen. Also es gibt da auch verschiedene Preispunkte, das geht vielleicht zu sehr ins Detail. Also der Plan ist, man kann das einmal abonnieren für 4,99 oder für 7,99, das teurere Premium-Abo. Was da genau mehr drin ist wie in dem günstigeren, das weiß man auch noch nicht so genau. Es wird auch weiterhin eine Gratis-Version geben, wo man dann auf dem Computer mit Werbeunterbrechungen zum Beispiel ja so RTL-Serien nachgucken kann. Catch-up-TV heißt es ja heutzutage. Und sie packen auch noch Radio-Streams irgendwie mit oben drauf, ja, um noch auch Musik ist noch dabei. Aber das ist eben nicht so wie bei Spotify oder Apple Music oder Deezer oder sonst wem oder YouTube, dass du dann alle Musik der Welt praktisch noch dabei hast.
Aber sondern, Moment, ich habe doch was gelesen, dass sie mit Deezer kooperieren.
Ach so, die kooperieren mit Deezer. Okay, dann ist es vielleicht doch so.
Im Bereich Musik hat RTL Deutschland eine Partnerschaft mit Deezer geschlossen.
Naja, gut.
Habe ich gerade eben noch gelesen.
Dem Musikstreaming-Dienst, wo man sich eigentlich so ein bisschen gefragt hat immer noch.
Warum gibt's den
eigentlich noch? Ja, aber gut. Ja, und das ist jetzt das große neue RTL Plus. Das ist natürlich eine Antwort von RTL auf die große Netflix-Herausforderung, möchte ich es mal nennen. Die Netflix ist Streaming-Marktführer weltweit und auch in Deutschland. Gefolgt, glaube ich, von Amazon Prime Video. Dann gibt's ja auch noch weitere Spieler auf diesem Markt. Apple TV Plus gibt's noch. Es gibt Sky, die mit Angeboten am Markt sind. Es ist ein hart umkämpfter Markt, es ist ein globaler Markt, wahnsinnig viel Geld ist drin. Und ein bisschen die Gretchenfrage ist, glaube ich, jetzt, kann das gute alte RTL dem hier etwas entgegensetzen? Sie versuchen es zumindest.
Ja,
ne?
Ich finde die Idee nicht so schlecht. Es ist so ein bisschen so ein Gemischtwarenladen, was sie da zusammengestellt haben, aber folgerichtig, weil ja auch Gunnar und Jahr jetzt unter das Dach von RTL gegangen ist. Und das Argument der deutschen Streaming-Angebote, vor allem eben RTL und ProSiebenSat.1, war ja immer, wir haben viel mehr lokale Inhalte als die großen Streaming-Giganten. Das habe ich immer für ein Scheinargument gehalten, denn auch die haben ja lokale Inhalte in Deutschland, die in Berlin oder irgendwo im Wald gespielt haben.
Und es werden immer mehr
produziert. Ne? Mhm. Die achten natürlich dann immer drauf, dass das so international kompatibel ist, dass auch Leute in anderen Ländern sich das anschauen wollen. Aber das sind eben schon tatsächlich lokale Inhalte.
Bestes Beispiel, Netflix-Serie Dark, ja. In Deutschland produziert, war weltweit ein Netflix-Hit.
Ja. Ja, wobei da jetzt diese Marker, wir befinden uns hier gerade in Deutschland, jetzt auch nicht so überbordend waren.
Nee,
der deutsche Wald war.
Ja, ja, es war der Wald.
In dem Fall zu sehen, deswegen habe ich dran gedacht. So, indem sie jetzt diesen ganzen anderen Kram, ist gar nicht so despektierlich gemeint, aber die ganzen anderen Inhalte, einen neutralen Begriff zu benutzen, da reintun, lokalisieren sie das nochmal stärker, ja, um sich stärker auch absetzen zu können von Netflix und Amazon und Apple und so weiter. Und das Ziel muss ja gerade für RTL und ProSieben in erster Linie sein, sich so stark abzusetzen mit ihren Angeboten von den globalen, dass man als Nutzer das gar nicht als Konkurrenz groß wahrnimmt, sondern sagt, ich brauche im Prinzip vielleicht einen internationalen wie Netflix oder Disney. Ja,
Disney. Ah ja, genau, Disney gibt es ja auch noch.
Super stark zu, ja, ja, die ja. haben ja die höchsten Steigerungsraten. Und ich nehme einen nationalen vielleicht noch dazu, entweder RTL oder Join von Pro7/Sat.1.
Ja. Mm, ja, das ist so diese sogenannte Add-on-Strategie, ja, also dass man sagt, als gutes deutsches Medienunternehmen können wir mit den Netflixen eh nicht wirklich global konkurrieren. Die haben ja so viele Milliarden. Aber ja, so 4,99 oder 7,99, die hat man vielleicht noch übrig und dann kriegt man noch vielleicht einen Stern mit oben drauf gepackt. Und das ist ein bisschen wie auf dem Fischmarkt, ja. Immer noch was oben drauf und irgendwann dachte man, ach komm, ja, nimmst du das halt. Ja. Mich erinnert genau, so ein...
nimmst du es mit nach Hause. Das sind diese Baumangebote, ne, und Fisch. Aber vor allem diese Bäume erinnert mich von Jahrmärkten. Da wurden dann immer so Pflanzen angeboten. Ich tu noch...
Gut, das ist so dieser Fischmarkt, genau. Oder den Kabeljau noch. Und mich erinnert es ein bisschen auch an tatsächlich die Apple-Strategie mit Apple One. Ja. Das ist jetzt so ein Kombi-Abo, was Apple hat ja... perverserweise als riesenglobales, wertvollstes Unternehmen der Welt ein ähnliches Problem wie RTL mit ihrem Streamingdienst. Sie haben Apple TV Plus gestartet, aber natürlich auch selbst Apple, obwohl die auch Milliardensummen investieren, können nicht mit den Netflix-Investitionen und deren Output an Inhalten mithalten. Das ist ja schon irre. Und deswegen haben die so ein Kombi-Abo entwickelt. Apple One nennt sich das. Da kommt dann noch das Fitness-Ding mit dazu. Und dann kriegst du noch Speicherplatz irgendwie in der Apple Cloud. Und dann kriegst du noch Apple Music obendrauf. Ja. Ne?
Und die Games auch?
Und die Games packen wir auch noch mit drauf. Ja, die Games sind auch mit dabei.
Was
und
kostet das?
Was jetzt? Apple One?
Keine Werbung, mich interessiert.
Familien normal 19,99, Familien Premium 28,99, ja.
Doch ganz schön viel.
Naja, es geht. Also, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber wenn man mal runterrechnet, was da drin ist, zum Beispiel bei dem Premium für 98,90, also 2 Terabyte Speicherplatz, das ist eigentlich schon ganz... gar nicht so schlecht. Egal. Auf jeden Fall, es ist eine ähnliche Strategie. Du hast gesagt, gemischt machen Laden, so ein Bauchladen an verschiedenen Angeboten und irgendwann sagt sich der Kunde vielleicht, ah ja gut, nehme ich das halt noch. Ich brauche ja eh irgendwie, ich will vielleicht eine Zeitschrift und will da vielleicht was gucken und dann kann ich auch auf RTL Plus dann den Bachelor werbefrei schon die erste Folge gucken, wen es interessiert. Ja, kann man doch machen.
Ich habe noch eine Randbemerkung dazu. Wenn mich ja was nervt, ist das, wenn so Artikel erscheinen, wie RTL, also ich habe jetzt gar nicht geguckt, gibt bestimmt so einen Artikel, wie RTL Netflix Paroli bieten will und sowas. Das stand auch schon mal über Artikeln von mir, weil man irgendwie dann glaubt, dass man damit die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich
zieht. Aber es ist doch auch so.
Aber es ist eben, sie können ja nicht richtig, sie wollen halt etwas sich differenzieren davon. Ich meine, sie müssen gleich sein, sie müssen auch gute Serien anbieten, gute Filme, aber sie müssen gleichzeitig auch noch etwas zusätzlich anbieten, weil sie mit Squid Game eh nicht mithalten können. Ja,
aber genau das finde ich, das ist das, was ich am Anfang sagte. Vielleicht ist diese Herausforderung oder was natürlich Quatsch ist, wir wollen Netflix überholen oder so irgendwie oder angreifen vielleicht.
Ja, angreifen.
Aber eine Antwort auf diese Herausforderung durch Netflix und Co. will man finden. Und das findet man eben in diesem Bundle und in der weiteren Lokalisierung. Man das dann letztlich formuliert.
Es gibt ja auch so Medienwissenschaftler, Experten und so weiter. Ich hatte da, glaube ich, auch
einen Artikel. Sagen,
es muss noch mehr werden. Ne?
Kurze Werbeeinblendung jetzt wirklich. Das aktuelle Media-Magazin, was wir gestern Redaktionsschluss hatten. Großer Artikel über die RTL-Plus-Strategie mit vielen Stimmen von Medienexperten und Wissenschaftlern, die einordnen, wie erfolgreich diese Strategie werden kann. Sie können das abonnieren. Danke.
Ja. Sehr gut.
Sorry.
Gut, ja.
So viel dazu.
Das gilt ab sofort, unverzüglich, ne?
Was?
RTL Plus. Plus.
Ja, es gilt ab sofort, unverzüglich.
Wie heißt der Sender dann?
Welcher Sender?
RTL. Ist doch ein Sender.
RTL heißt der.
Nee. Es gab doch noch so einen Digitalsender, oder gibt es?
Ach so, diesen Sender RTL Plus.
Ja. Ja.
Das war, glaube ich, so das RTL für die etwas Älteren, die noch immer
Glücksrad und so.
Glücksrad gucken wollten, alte Wiederholungen und diese Krimiserie mit Angela Lansbury. Ja. Ich meine, den gibt's auch noch, aber da ist, glaube ich, das Plus ausgeschrieben. Ja. Aber ja. Die beim RTL, die sind ja eh noch ein bisschen so in der Findungsphase, also wie sie das alles sortieren. RTL ist ja jetzt so die Dachmarke, auch ein bisschen für alles. Also Gruner und Jahr rutscht jetzt bei RTL also rein.
So wie Meta bei Facebook.
So, genau. TV Now heißt jetzt RTL Plus und die haben auch die Radiosender jetzt alle so ein bisschen. Die haben ja verschiedene Radiosender, die verschieden hießen. Die benennen sich jetzt auch sukzessive ein bisschen so in RTL um. Also alles jetzt RTL. Ne? Und das ist aber noch nicht so ganz abgeschlossen, dieser Markenbildungsprozess.
Ja, so. Viel Erfolg weiter.
Dann. Ja, so. Bon chance.
Gut, du hast ja schon geknüllt.
Genau.
Kommen wir zum dritten Thema diese Woche, das uns beschäftigt hat, nämlich Nemi El Hassan, die Ärztin und Journalistin. Again, wir hatten sie schon, das war zur Erinnerung, also Ärztin und Journalistin, 28 Jahre, glaube ich, noch alt, hat schon in verschiedenen Fernsehproduktionen mitgemacht, bei Funk unter anderem, auf Seiten vom ZDF auch verschiedenes. Und der WDR wollte sie zur Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks machen.
Quarks.
Dann tauchten Bilder im Internet auf, dass sie 2014 am Al-Quds-Tag teilgenommen hat, palästinensische Großdemo mit anti-israelischen und antisemitischen
Parolen.
Protesten, Parolen. Ja. Ne? Dann hat der WDR sich das mal so überlegt, möchte man das dann trotzdem noch? Sie hat sich entschuldigt. Dann tauchten verschiedene Likes und von Postings auf, die antisemitisch, anti-israelisch sowieso, aber eben die Grenze zum Antisemitismus, die einen sagen so, die anderen so, aber überschritten hat, ja. Und dann gab es im Rundfunkrat vom WDR so ein bisschen eigentlich kein Stück Antisemitismus. Wir wollen, das geht gar nicht, dass jemand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, der sowas verbreitet oder gutheißt. Und am Ende musste aber der Sender entscheiden, nicht der Rundfunkrat. Und war es jetzt so, dass in dieser Woche, der Plan des WDR war dann, nee, sie soll das nicht moderieren, sondern sie kann als Autorin für Quarks arbeiten.
Mhm.
So. Und da standen wir, bis dann ein Artikel in dieser Woche erschien von Nemi El Hassan in der Berliner Zeitung. Und der war geschrieben, ich bin Palästinenserin, deal with it. Also kommt damit klar, ihr Leute da in Deutschland. Ja,
ja.
Sie wohnt in Deutschland, lange schon hier, ne? Aber sie ist halt Palästinenserin, sagt sie, nicht deutsche Palästinenserin, nicht palästinensische Deutsche oder Deutsche mit palästinensischen Wurzeln, sie ist Palästinenserin, deal with it. So, und nach diesem Artikel hat dann der WDR verkündet, also da sei jetzt das Vertrauen aufgebraucht sie wird, Frau El Hassan wird jetzt gar nicht mehr für den WDR arbeiten. Vielleicht waren sie auch ganz froh drum beim WDR, dass sie diesen Artikel veröffentlicht hat. Was stand denn da drin?
Ja, das ist ein relativ langer Artikel. Sie rechtfertigt sich darin einerseits, also das ist der eine Teil für diese Likes, die du erwähnt hast. Und ja, bei dieser Teilnahme an der Demo, sagt sie auch nochmal im Artikel, hat sie sich bereits dafür entschuldigt. Und sie formuliert aber auch doch Vorwürfe an den WDR, ist enttäuscht, vermisst hier die Debattenkultur. Sie wirft dem Sender vor, er hat sich hinter die Kampagne der Bild-Zeitung gegen sie spannen lassen. Sie weist nochmal darauf hin, dass es rechte Netzwerke gewesen seien, die diese Bilder von ihr da konzertiert veröffentlicht haben, so eine Art Aktion gegen sie, dass das programmatisch gemacht wird von rechten Netzwerken, um muslimische Stimmen aus der Öffentlichkeit zu vertreiben, dass diese Leute sich dann eben dieses Mittels des Antisemitismusvorwurfs bedienen würden. Und was ich eigentlich am interessantesten fand an diesem Artikel, war die Rechtfertigung, was diese Likes betrifft. Wir hatten ja schon mal darüber geredet und haben gesagt, ja gut, hat als junge Frau mal bei dieser Demo teilgenommen, war ein Fehler, hat sie als Fehler benannt, hat sich dafür entschuldigt. Da muss man auch mal dann sagen, okay, junge Menschen begeben sich auch mal auf einen irrigen Pfad, aber wenn sie dann einsehen, muss man auch eine Entschuldigung akzeptieren. Aber diese Likes, die dann recht aktuell waren, die haben dann doch ein Licht auf sie geworfen und man sagt, ja, hat sie sich da wirklich distanziert von diesen Parolen, weil die eben so neu waren. Und da sagt sie, Moment, ich habe mir das doch hier aufgeschrieben. Ah ja, hier. Bla bla bla. In investigativer Manier hatten sich Redakteure der Bild-Zeitung, sag ich, auf meinem Instagram-Profil umgesehen und Likes aus diesem Jahr gefunden, die ich unter Beiträge der Seite Jewish Voice for Peace gesetzt hatte. Dabei handelt es sich um eine der größten linksjüdischen Organisationen in den USA, die sich antizionistisch positioniert. Sie unterstützt etwa in weiten Teilen BDS und arbeitet mit palästinensischen Grassroots-Bewegungen zusammen. Jewish Voice for Peace übt Druck auf die amerikanische Regierung aus, damit diese ihren Beitrag zu einem gerechten Frieden in Israel und Palästina leistet, damit alle Menschen vor Ort dieselben Rechte und Freiheiten erlangen. Und dann war ja noch kritisiert ein Posting, wo sie praktisch den Ausbruch von Gefangenen aus einem Gefängnis geliked hat und diese Ausbrecher waren eben ja Terroristen. Und dann sagt sie in dem Artikel, dass aus dem Posting zum Ausbruch der Gefangenen nicht ersichtlich war, weshalb diese im Gefängnis saßen, wurde mutwillig verschwiegen, um mir eine Affinität zu Gewalttaten unterstellen zu können. Und ja, also das ist das erste Mal, dass ich jetzt was gelesen habe, wo sie sich zu diesen Likes und auf Instagram ja. äußert.
Öffentlich, ja.
Öffentlich. Ja. Was hält man jetzt davon? Also ich weiß.
Also ich, was mich gestört hat bei dem Ganzen, also nee, mal andersrum. Ich fand es einerseits vollkommen richtig, dass sie das jetzt geschrieben hat. Das war aber auch überfällig und es kommt eigentlich zu spät. Es hätte viel früher kommen müssen. Ja? Denn das, was sie dem WDR vorwirft, dass er sich nicht, dass er eine Debatte scheut oder keine Debatte, das ist also die Debattenkultur beim WDR oder in Deutschland, so schreibt sie ja. Ja, ich meine, klar, das ist, sie ist da sehr schnell in eine Rolle gekommen, in der sich eigentlich niemand wiederfinden will, aber dann gibt es eine Möglichkeit. Sie hat im Spiegel ein Interview gegeben oder mit ihm gesprochen, mit den Kollegen. Das bezog sich aber nur auf die Vergangenheit vom Al-Quds-Tag und nicht auf die neuerlichen. Dann auf diese
Postings. Da waren diese neuen Postings aber, glaube ich, auch noch nicht bekannt zum Zeitpunkt dieses Interviews.
Genau, ja. Genau. Ja. Ja. Und das kam dann danach. Danach kam dann aber nichts mehr. Und jetzt kann man sagen, ja, was soll sie sich da jetzt rechtfertigen? Ja, muss sie nicht, aber dann muss sie auch damit leben, dass die Debattenkultur, die ist ja, das ist ja keine Einbahnstraße. So. Was mich dann aber und ich finde auch ihre ganzen Einlassungen, wo sie herkommt, ihre Familie und so weiter, das ist schon interessant und das ist gerade in diesen Zeiten von Identitätspolitik, die wir haben, wo es auch so ja, Kulturkämpfe gibt und so. Das ist gut zu verstehen, warum jemand vielleicht so denkt, wie er denkt. Nur ihr Kernvorwurf in diesem ganzen langen Artikel ist ja, ihr seid alle rassistisch. Ihr wollt mich hier fertig machen und sie schreibt, ich bin und bleibe Palästinenserin, ob das der deutschen Öffentlichkeit nun genehm ist oder nicht. Ja, für mich würde ich sagen, ist doch fein. Ja, aber sie schreibt dann auch, die letzten Wochen zeigten, dass ich im Land der Täter qua Geburt zur Antisemitin erklärt werden sollte.
Also das ist
finde ich, schon ein Satz. Ja, wir sind das Land der Täter, aber niemand hat sie qua Geburt zur Antisemitin erklärt.
Über den Satz bin ich auch.
Das ist der Vorwurf ja auch an die anderen, den sie macht. Gegen sie wird ein rassistischer Feldzug geführt und alles Muslimische soll rausgedrängt werden aus den deutschen Medien. Ja, das kann sein, dass Rechtsextreme das so wollen. Aber ich glaube nicht, dass im WDR-Rundfunkrat Rechtsextreme sitzen. Und das ist, also ich glaube, man kann hier in Deutschland Palästinenser, also ich spreche jetzt, klingt dann wieder so von oben herab, aber ich hoffe, man kann Palästinenser sein, mit seiner Identität, zu seiner Identität stehen, auch Israel kritisieren und trotzdem so sich verhalten, dass man dann eben eine Quarksendung moderieren kann.
Ja. Ja, genau. Also diesen Satz, den hätte ich auch noch angesprochen, wenn du ihn jetzt nicht angesprochen hättest, das ist auch der Satz, über den ich am meisten gestolpert bin in diesem Artikel, das mit dem qua Geburt zur Antisemitin erklärt. Das ist einfach, das ist ein bisschen unverschämt, finde ich. Also weil das stimmt und wirklich nicht. Es ging konkret um die Teilnahme an dieser Demonstration. Es ging konkret auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt um ihre Besuche in einer Moschee in Hamburg, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und es ging dann im Nachgang konkret um diese Likes bei antisemitischen Postings. Ja, und das sind Sachverhalte, zu denen man sich äußern kann. Und das ist nichts qua Geburt. Ja, es zwingt niemanden, jemanden Palästinenserstämmigen solche Sachen zu liken. Ja, aber man muss sich dazu auch nicht äußern, dann, wenn man das nicht will. Aber wie du schon gesagt hast, dann muss man damit leben, dass die Leute trotzdem diskutieren, weil man als Journalistin, Moderatorin, YouTuberin, man auch irgendwo eine öffentliche Person ist, dann muss man damit leben. Jetzt hat sie sich dann nochmal gerechtfertigt. Ja, gut.
Es ist halt auch beileibe keine Springer-Kampagne. Kann man alles so,
ja gut,
kann man ja alles so argumentieren, aber in der Süddeutschen, ja, die Bild war da schon sehr,
war da vorne dran und war hinterher.
Was eine Kampagne ist und was nicht, ist immer so ein bisschen auch im Auge des Betrachters. Aus ihrer Sicht war das sicherlich eine Kampagne. Nur in der Süddeutschen Zeitung gab es jetzt ein längeres Stück von Laura Hertreiter, die auch gesagt hat in diesem Stück, da wird Journalismus und Aktivismus vermischt. Ja, und nicht nur Nehmi El Hassan hat sich damit vom Journalismus verabschiedet mit diesem Text, hoffentlich mit Absicht, schreibt sie. Hahnfeld in der FAZ hat auch sozusagen diesen Rassismus-Aspekt kritisiert, dass das sozusagen ihr strategischer Verteidigungsmove ist. Wie gesagt, ich sehe diesen Artikel durchaus mit gemischten Gefühlen. Da sind viele interessante Punkte drin und ich würde es auch nicht im Bausch und Bogen irgendwie sagen, alles Quatsch ist es nicht. Ja, aber ich glaube, was diese konkrete Frage angeht, soll sie da jetzt das moderieren oder nicht? Das kann man, glaube ich, dann am Ende doch relativ eindeutig beantworten. Sie hat geschrieben, bitte bewertet mich doch nach meiner journalistischen Arbeit. Aber es ist halt ein bisschen schwierig.
Das kann ein bisschen komplizierter
Kriterium sein. Schon, ne? Ja. Wenn ich auf einer Demo bin, auch wenn das ja jetzt gar nicht den Ausschlag gegeben hat, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder so, da müsste ich mich wahrscheinlich auch bei meinem Arbeitgeber rechtfertigen, wenn das dann thematisiert wird. Und da kann ich noch so geile Arbeit machen, wie ich will. Das spielt dann eben doch eine Rolle. Ja.
In einem hat sie aber recht in ihrem Artikel, finde ich. Nämlich da geht es um die Frage, wie hat sich der WDR in der ganzen Sache verhalten? Und da schreibt sie, was ich vermisse, ist Ehrlichkeit. Bin ich in den Augen des Senders nun eine handfeste oder nur eine verkappte Antisemitin, dann dürfte man mir nachvollziehbarerweise auch nicht das Angebot machen, hinter der Kamera als Autorin tätig zu sein, wie man mir seitens des WDR vage in Aussicht gestellt hat. Bin ich es nicht, warum wurde ich dann gefeuert? Da hat sie recht. Das war vom WDR natürlich Jimmel, Jammel, Jummel. Da hätten die sich klarer positionieren sollen müssen und eigentlich sagen müssen, sorry, wir können mit Ihnen auf dieser Basis nicht mehr zusammenarbeiten.
Ja, und was mich auch ein bisschen gewundert hatte, ich hatte da unmittelbar im Nachgang, als diese Postings kamen und als dann gesagt wurde, wir lassen das erstmal pausieren und überlegen soll, ob sie vielleicht als Autorin arbeitet, habe ich gefragt, wer hat denn eigentlich die Gespräche seitens des WDR mit ihr geführt? War das der Herr Buhrow? Und dann war die Antwort, nee, Herr Buhrow war das gar nicht. Dann habe ich gefragt, ja, und wer hat dann die Gespräche mit ihr geführt? Ja, dazu können wir uns nicht äußern.
Ja.
Und das fand ich dann ein bisschen schwierig, weil ehrlich gesagt, so eine Hochprofile, so eine Geschichte, die wirklich hochgekocht ist und breit diskutiert wurde und auch skandalisiert wurde, die muss ja eigentlich der Intendant klären. Ja. Oder man sagt, hier der Fernsehdirektor oder so hat das gemacht. Keiner hat sich da vorgetraut, um zu sagen, wer hat denn jetzt eigentlich bitteschön diese Entscheidung getroffen, dass man nicht mit ihr zusammenarbeitet, auf welcher Grundlage und so weiter. Aber das war alles nicht Thema. Und da fehlte dann eben auch die Transparenz.
Ja, total.
Was sowas
hat man sich offensichtlich von Seiten des Senders nicht getraut, klar Positionen zu beziehen, weil man wahrscheinlich Angst hatte, dass man dann irgendwie in den Shitstorm gerät, wenn man sich da mit seinem Namen aus dem Fenster hängt.
Ja, muss
aber,
man aber.
Man muss es machen, so ist es nun mal.
Das betrifft ja die Frau eben auch.
Eben, ja.
Und wenn da ein Name ist, brauchst du auch sozusagen einen Namen und dann sollte es eigentlich der Intendant sein,
genau. Der
dann sagt, so, wir haben uns das angehört, ich habe mir das angehört und ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, dafür stehe ich.
That's it. Um die Sache abzuschließen vielleicht noch, oder man weiß es nicht, ZDF hat entschieden, wir arbeiten weiter mit Frau El-Hassan zusammen. Es gibt keinen Grund, an ihren journalistischen Arbeit zu zweifeln. Sie macht ja fürs ZDF, also für Funk, für dieses ARD-ZDF-Digital-Angebot noch ein Format. Und ihr Format wird vom ZDF betreut und das wird weiter stattfinden.
Okay.
Gut. Damit... Ja. Sind wir am Ende dieser Sendung? Huch, ja, ein bisschen überraschend, aber trotzdem, ja, ja. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Jetzt kommst du ja nicht mehr raus aus der Nummer.
Nee, ich komme nicht mehr raus.
Also, schönes Wochenende, hat uns gefreut. Leserbriefe bekannt oder Rückmeldungen immer gewünscht.
Medien-Woche@media.de oder medien-woche@welt.de. Genau.
So sieht's aus.
Okay. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.